Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit zwei SWR-Kollegen bzw. einer Kollegin und einem Kollegen, Jana Lange und Holger Schmidt. Beide haben sehr kontinuierlich den NSU-Prozess in München verfolgt bis zum Urteil vorgestern Mittwoch. Das spontane Gefühl an diesem letzten Mittwoch war Erleichterung? Fragezeichen.
Eine ganz große Erleichterung, ein ganz großes Durchatmen. Dieses Urteil ist da. Es ist an dem Tag auch gekommen. Das war gar nicht selbstverständlich. Es ist so viel in diesem Prozess anders gekommen. Der hätte auch in der letzten Sekunde noch einen Antrag, eine Bombendrohung, eine Migräne, was auch immer kommen können. Und vor allen Dingen die Erkenntnis, was da jetzt zu Ende gegangen ist. Das ist ein Teil, ich glaube, das ist kein Pathos, wenn man sagt, ein Teil unserer beruflichen Biografie.
Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung hat das ein bisschen so beschrieben, als würde man dann irgendwie aus einem Leben, das sehr irreal war, wieder ins normale Leben zurückkehren. Jana Lange.
Ja, sehr, sehr irreal. So. Also auf jeden Fall würde ich unterschreiben. Also diese 5 Jahre, die haben, glaube ich, das Berufsleben mehr als nachhaltig beeinflusst.
Das Urteil für Beate Zschäpe lebenslänglich und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, gerechtes Urteil?
Sie hat die lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und das war meine große Hoffnung. Als Journalist soll man keine Hoffnungen, keine persönlichen Wertungen vornehmen. Aber wenn man 5 Jahre da sitzt und am Ende hatte ich einfach auch ein ganz klares Bild davon, was würde ich jetzt entscheiden, wenn ich es zu entscheiden hätte? Wie sehe ich diese Frau? Und für mich war, so sagen wir mal, nach dem 2. oder 3. Prozess ja klar, sie ist Mittäterin dieser Taten. Juristisch ist es für mich klar gewesen, moralisch ist es für mich klar gewesen. Ich war erleichtert und ich glaube, das ging ganz vielen im Saal so.
Das Gericht hat ja festgestellt, in seiner mündlichen Urteilsbegründung, sie sei ein gleichwertiges Mitglied dieses Terrortrios gewesen. Eine Einschätzung, die, wenn man diesen Prozess sich nochmal vor Augen führt, richtig ist?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich gab es da auch nach vielen Prozessbeobachtungen keinen Zweifel. Es haben viele Zeugen geschildert, haben sie so beschrieben. Ihre eigenen Einlassungen waren natürlich ein bisschen anders, aber für mich gab es da einfach keinen Zweifel, dass sie genauso wie Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt dieses Leben im Untergrund und die Taten gewollt hat.
Und sie hat sich so uns so präsentiert. Sie hat uns in den 5 Jahren ja zwar immer wieder andere Dinge gesagt, sie hat gesagt, sie war nur das Opfer, aber sie hat sich ja auch präsentiert als jemand, der in diesem Prozess selber immer entschieden hat, was sie tun wollte. Ja. Bis hin dazu, dass sie 3 gestandene Anwälte wirklich zur Seite gebissen hat. Und das war auch so ein Punkt, wo man merkte, die ist so willensstark. Sie als armes Opfer, die nicht weiß, was sie tun soll, das war einfach.
Auf der anderen Seite ist sie vielleicht nicht doch in anderer Hinsicht Opfer, weil die Strategie ihrer Altverteidiger zu schweigen, grundfalsch war?
Naja, oder die einzige Rettung. Ich hatte den Eindruck, erstens, die Altverteidiger wussten gar nicht ganz genau, was sie getan hat und haben immer gesagt, wenn sie uns nicht sagen, wie das alles von vorne bis hinten war, können wir ihnen nur raten, halten sie die Klappe, denn wenn wir nicht überblicken können, was eine Aussage bedeutet, und das haben, glaube ich, dann auch die späteren Anwälte total falsch gemacht, dass sie haben reden lassen an einem Punkt, wo sie gar nicht wussten, was passieren wird.
Aber dieser Bruch mit den Altverteidigern, Jana, eine große Demütigung auch für diese 3 Anwälte?
Von außen betrachtet vielleicht schon. Natürlich konnten sie diesen Prozess nicht aufgeben. Ich meine, dieser Bruch kam nach ungefähr 2 Jahren, Prozessjahren, nach 2,5. Es war klar, der Prozess wird noch eine Weile dauern. Sie wollten zwar irgendwie aus dem Mandat dann raus letzten Endes. Es war dann schon in gewisser Weise ein Bruch, aber ich glaube, im Vordergrund stand, diesen Prozess nicht platzen zu lassen und auf jeden Fall zu Ende zu bringen.
Wie oft wart ihr im Gericht? Plus, minus?
Plus, minus. Ich habe es noch nicht nachgezählt. Ich muss es unbedingt noch tun. Irgendwas über 200. Ich sage jetzt mal 250.
Bei mir war es nicht ganz so viel, aber mehrmals im Jahr war ich schon in München, ja.
Okay, ihr beide habt auch André Emminger erlebt, den engsten und längsten NSU-Vertrauten und bis heute einer, der zu seiner nationalsozialistischen Gesinnung steht. Warum hat er gerade mal 2,5 Jahre bekommen?
Im Zweifel für den Angeklagten, würde ich in dem Fall sagen. Also es konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er von den Taten wirklich wusste. Er hat viele Hilfsdienste geleistet. Er hat zum Beispiel einen Wohnwagen angemietet, mit dem dann die beiden Uwes einen Sprengstoffanschlag in Köln begangen haben. Aber das Gericht konnte ihm eben nicht nachweisen, dass er vorher wusste, was die beiden machen werden. Und das ist juristisch richtig, würde ich sagen, aber moralisch natürlich schwierig.
Also, aber Verzeihung, ein Satz, wenn es tatsächlich so ist, wie Jana gerade geschildert hat, warum hat das Gericht ihn dann kurz zuvor noch in Untersuchungshaft genommen?
Das ist eine spannende Frage, aber es ist exakt, wie sie Jana beschrieben hat. Das Wohnmobil ist von Emminger gemietet worden und das hat der Senat auch zum Anlass genommen, ihn wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu verurteilen. Aber das wäre möglicherweise noch viel mehr gewesen, dieses Anmieten, wenn Emminger auch wusste, dass mit diesem Mieten zusammen eben auch verbunden war, dass da Mordanschläge passieren würden. Und da hat das Gericht gesagt, das können wir eben nicht nachweisen. Gemietet hat er, keine Frage. Aber was wusste er darüber? Und zuvor bei dem Haftbefehl kann man jetzt sehr drüber spekulieren, ob der Senat sich tatsächlich erst in den letzten Wochen diese Meinung gebildet hat. Die Bundesanwaltschaft hat ja gesagt, 12 Jahre Haft für Emminger, das ist das, was wir für richtig halten, eben weil es so gravierend war. Und dass er in Untersuchungshaft jetzt kam, die letzten Monate, ist für viele Angehörige der letzte Trost, der da bleibt. Aber das Gericht sagt eben, dauerhaft bestrafen geht dafür nicht. Wir sehen es nicht als erwiesen an.
Und dass er nach wie vor beinharter Neonazi ist mit der berühmten Tätowierung, stirb, Jude stirbt, wirkt nicht strafverschärfend.
Das hat erstmal mit der eigentlichen Tat und der Frage, was kann man über seine Gesinnung in dem Mietvorgang nicht sagen. Aber was wir da erlebt haben, das ist so grässlich, das kann man sich grässlicher nicht vorstellen. Er hat 5 Jahre da gesessen, keinen Ton gesagt, immer wieder durch seine Kleidung auch provoziert. Der hat T-Shirts angehabt, zum Beispiel mit Aussagen wie Brüder schweigen bis in den Tod, wenn Szenezeugen kamen, also auch um zu demonstrieren, haltet ja eure Klappe, wenn ihr herkommt. Die Tattoos hast du angesprochen, der ganze Körper voll tätowiert, eine Wampe, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eine Wampe. Wir haben sie gesehen auf Bildern im Prozess, die an die Wand geworfen wurden, wie er nackt fotografiert worden ist, voller grässlicher Fratzen und schlimmer Slogans.
Also der ganze Körper, entschuldige, also ein einziges Symbol des Hasses. Und daran hat sich nichts geändert.
Sein Anwalt sagt, mein Mandant ist Nationalsozialist und weiter sagen wir nichts. Ja gut, in Ordnung, da weiß man, woran man ist.
Tja, aber irgendwie dann doch Ausweis eines funktionierenden Rechtsstaates, wenn all dies so Schlimmes ist, dann im Urteil keine Rolle spielt? Fragezeichen?
Ja, Ausrufezeichen. Und ich liebe diesen Staat dafür, dass er dieser Rechtsstaat ist und trotzdem tief in mir drin tut mir das weh. Entschuldigung, dass dieser Punkt frei aus dem Gericht rauslaufen
das
darf. Hat mir wehgetan.
War auch besonders bitter natürlich für die Angehörigen, zumal als der Haftbefehl aufgehoben wurde, es Applaus gab im Gerichtssaal von seinen Unterstützern. Und das so wirklich so quasi in der letzten Stunde dieses Prozesses nach 5 Jahren, das hat wirklich einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Jana Lange und Holger Schmidt, zwei SWR-Kollegen, die den NSU-Prozess in München verfolgt haben und damit auch einen Richter erlebt haben, den die Süddeutsche genannt hat, den Technokraten des Rechts. Manfred Götzl, so heißt der Richter. Zutreffende Beschreibung?
Aus meiner Sicht, ja.
Bedeutet?
Sehr juristisch, sage ich jetzt mal. Sehr akribisch, genau, detailliert, ein unglaubliches Gedächtnis. Er hat die 5 Jahre bestritten, indem er viel mitgeschrieben hat und dann irgendwie Wochen später nochmal zu Sachverhalten nachgefragt hat. Also sehr gut in der Vorbereitung und insofern ja sehr technisch, ja.
Der aber gleichwohl im Gerichtssaal bei einzelnen Verhandlungen auch sehr emotionale Szenen erlebt hat oder erleben musste.
Und selber auch gelegentlich mal sehr emotional geworden ist. Er ist sehr aufbrausend partiell. Ja. Er götzelt, haben wir das als Journalisten irgendwann als Begriff geprägt. Wenn also jemand richtig abgekanzelt wird, dann haben wir das Götzeln genannt, weil er dann über die überschnappende Stimme sagt, so geht das. Aber gleichzeitig fehlte genau diese Form der Emotionen teilweise gegenüber Opfern, teilweise gegenüber Zeugen. Also richtig Empathie im Übermaß.
Also wie hat der beispielsweise reagiert? Es gab wohl einen Vater, der sich auf den Boden gesetzt, gelegt hat, um zu zeigen, wie er seinen sterbenden Sohn in Händen gehalten hat.
Eine der emotional stärksten Szenen, die ich je in diesem Prozess erlebt habe. Das war entsetzlich. Und das sieht er, Da habe ich dann persönlich den Eindruck, das nimmt er auch in allen Details wahr, das bewertet er, das wird auch ins Urteil einfließen als seine Wahrnehmung. Aber er ist dann nicht derjenige, der jetzt dann fürsorglich, empathisch darauf eingehen kann, sondern er nimmt das, glaube ich, wie ein Forscher wahr, der einen Sachverhalt exploriert. Das ist so, da fehlt mir manchmal so ein bisschen Wärme.
Jana, es hat ja während des Prozesses einen quasi kompletten Gedächtnisverlust der Neonazi-Szene gegeben. Keiner konnte sich an irgendetwas erinnern. Wie hat Götzl darauf reagiert?
Also für uns Journalisten und Prozessbeobachter war das manchmal schwer erträglich, da oben zu sitzen, also oberhalb des Verhandlungssaals und zu sehen, zu merken, die lügen und die erdreisten sich wirklich. Also offensichtlich wissen sie mehr und sagen es nicht und provozieren den Richter. Und er hat das bis auf wenige Ausnahmen fast unkommentiert stehen lassen. Er hat dann, wenn es zu wild wurde, hat er schon eingegriffen. Da gab es ein, zwei Beispiele.
Na gut, er hat es denen nicht leicht gemacht. Er hat dann immer wieder nachgefragt und nachgefragt. Ja. Und jetzt, wenn Sie sagen, Sie erinnern nicht, so geht's nicht, wir fangen mal an. Wann haben Sie Führerschein gemacht? Was war in der Zeit? Hat ihnen sehr viele Brücken gebaut. Wenn die dann aber eine halbe Stunde standgehalten haben, hat er irgendwann aufgegeben.
Ja, genau. Also er hat dann nicht irgendwie Konsequenzen angedroht oder so, ja. Aber für uns war das dann so eine Art Aufgeben.
Sein oberstes Bestreben war ganz offenkundig, diese Verhandlung revisionssicher zu Ende zu bringen. Wird ihm das gelingen oder ist ihm das gelungen?
Das kann man nach meinem Eindruck im Augenblick noch nicht sagen. Es geht um diese Konstruktion der Mittäterschaft von Beate Zschäpe. Das ist unter Juristen umstritten, was man dafür braucht. Und das ist unter Juristen aber einhellig klar, dass so ein Fall wie der auch noch nicht in dieser Form entschieden ist. Also letztlich wird es dann der Bundesgerichtshof entscheiden müssen, ob er das, was Manfred Götzl vorgelegt hat, als These, wie man das juristisch lösen kann, ob das halten wird. Ich finde allerdings, in der Urteilsbegründung hat diese These sehr, sehr gut geklungen. Er hatte sehr gute Argumente dafür.
Wir reden über den NSU-Prozess und das Urteil. Und dieses Urteil heißt im Falle von Beate Zschäpe lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld. Irgendjemand hat ausgerechnet, in Bayern gibt es zusammengerechnet im Schnitt 23 Jahre. Realistische Zahl, Holger Schmidt?
Man kann es nicht ausrechnen, weil durch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld alles davon abhängt, wie sich Beate Zschäpe in der Haft in den kommenden Jahren entwickelt. 23 Jahre, so plus minus, ist etwas gewesen, was Brigitte Mohnhaupt für ihre Beteiligung an den Morden der RAF in Bayern abgesessen hat. Insofern kann man das vielleicht mal so als groben Anhaltspunkt nehmen, aber es wird erheblich davon abhängen, was passiert in der Haft. Und wenn in der Haft der Eindruck bei den Gutachtern, mit denen sie zu tun hat, besteht, dass sie sich nicht da wirklich weiter bewegt gedanklich, dann kann das auch mehr, dann kann das auch 30, dann kann das auch 35 Jahre bedeuten.
Vor Gericht hatte sie es mit zwei Gutachtern zu tun, mit einem, mit dem sie nicht geredet hat, der aber kontinuierlich diesen Prozess begleitet hat, und mit einem zweiten, mit dem sie geredet hat, der dann aber relativ schnell von der Bildfläche verschwunden ist. Warum?
Also für Sie sind beide Gutachten im Grunde nach hinten losgegangen. Ich fange jetzt trotzdem nochmal mit Henning Sass, der vom Gericht bestellte Gutachter, an. Der hat Sie beobachtet, hat die Zeugenaussagen ausgewertet, hat geschaut, wie reagiert sie auf die einzelnen Zeugen und Szenen. Mit ihm hat sie nicht geredet. Er hat sie dann später als sehr charakterstark, als emotionsarm beschrieben und hält sie für gefährlich. Er hatte ja auch die anschließende Sicherungsverwahrung nicht ausgeschlossen. Der andere Gutachter war von den Anwälten beauftragt. Mit dem hat sie geredet. Holger, da kannst du vielleicht weitermachen.
Das ist eine lustige Geschichte von vorne bis hinten gewesen. Die neuen Anwälte von Beate Zschäpe haben ja einiges versucht, was offenbar im Sinn von Beate Zschäpe war und wo man dann unterm Strich einfach festhalten muss, dass, was Matthias Grasel und Hermann Borchert angezettelt haben, hat eigentlich alles dann negativ gegen Zschäpe gewirkt. So ist mein Eindruck gewesen. Und dazu gehörte dieser Gutachter aus Freiburg, der schon als er in die Haft hineinging, dadurch aufgefallen ist, dass er versucht hat, Pralinen reinzuschmuggeln, offenbar um Beate Zschäpe glücklich zu stimmen. Kann man sich aber sofort denken, dass das überhaupt nicht ist, was ein Gutachter tun soll. Der soll nicht irgendwie den Probanden gnädig stimmen, sondern der muss ganz objektiv, professionell das machen. Schon das war der erste Fauxpas, und so ging es dann weiter. Er hat im Grunde eine Frau charakterisiert, von der fast jeder im Gericht gesagt hat, keine Ahnung, wen er beschreibt, aber es kann nicht Beate Zschäpe sein.
Und im Grunde wurde er aber dann wegen Befangenheit abgelehnt, weil er dann nach seinem Gutachten noch, also er in dem Gutachten hatte er übrigens auch eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, Aber er hat dann auch noch von einer Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit und die Medien gesprochen und sich damit auch einfach mehr rausgenommen, als ihm dann zustand als Gutachter.
Also Stichwort war, glaube ich, Hexenverbrennung.
Ja, genau.
Jana, Holger hat es relativ eindeutig gerade formuliert, dieser Anwaltswechsel von Beate Zschäpe hat null und nichts gebracht. Im Gegenteil. Siehst du das auch so?
Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, die Anwälte kamen hinzu, die neuen, nach eben ungefähr der Hälfte des Prozesses, 2,5 Jahre. Da waren ja, was weiß ich, wie viele tausende Aktenseiten zu lesen. Es ist ja eine mündliche Verhandlung. Also zwar konnten die neuen Anwälte sich vielleicht einlesen in die Akten, aber sie haben einfach 2 Jahre Beweisaufnahme verpasst. Sie haben nicht gehört, was die Zeugen gesagt haben. Sie haben einfach gar nichts diesbezüglich mitbekommen. Also da stellte sich für mich schon die Frage, wie wollen Sie denn das beurteilen, was in den ersten 2 Jahren passiert ist, wenn Sie es nicht gehört haben?
Und interessant war, dass Sie sich genau an dem Punkt auch ganz klar widersprochen haben. Sie haben prozessuale Anträge gestellt, Sie haben gesagt, wir wollen dieses oder jenes und haben aber bei der nächsten Frage des Richters, die dazu kam, gesagt, können wir eigentlich gar nicht beurteilen, weil das wissen wir nicht. Und es war einfach völlig, das war so, wie wenn jemand einen Benzinkanister aufmacht und mit dem Feuerzeug da rumwedelt und sagt, er will ein bisschen Licht und sich dann wundert, wenn es ihm um die Ohren fliegt, weil da einfach sie mit einer Materie zu tun hatten, diese Anwälte, die sie überhaupt nicht kannten. Und in der Begründung am Mittwoch vor Gericht hatte ich schon den Eindruck, das hat der Richter Ihnen auch vorgehalten, nach dem Motto, ihr habt euch da selber ein Grab gegraben.
Wenn wir über den Prozess sprechen, es hat eine Art von Auseinandersetzung gegeben im Zusammenhang mit staatlichen Stellen, mit staatlichen Behörden, mit Verfassungsschützern, wo man eigentlich zu dem Ergebnis kommen müsste, da ist sehr viel mehr schiefgegangen, als in einer funktionierenden Demokratie schiefgehen sollte. Kann man zu diesem Fazit kommen, Holger Schmidt?
Naja, ganz offenkundig ist zunächst mal, es hat den Kernfehler gegeben. Diese Mordserie konnte weitergehen und weitergehen und weitergehen und die Polizei konnte es nicht aufklären und der Verfassungsschutz hat es nicht entdeckt, dass es eine rassistische Mordserie war. Das ist für mich der zentrale und der Katastrophenfehler, der hier passiert ist. Und wir müssen uns vor Augen halten, der Verfassungsschutz, der ja genau parallel zu dieser Mordserie ein viel besseres Image plötzlich bekommen hatte, weil durch die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus viele begriffen haben, wofür Verfassungsschutz gut sein kann und was er tun kann, hat immer damit geworben, er sei das Frühwarnsystem der Demokratie. Es sei die Behörde, die merkt, wenn etwas nicht klappt und wenn die Demokratie gefährdet ist. Und das genau diese Behörde dann nicht bemerkt, wenn es eine Mordserie rechts gibt zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dann ist da tatsächlich richtig dolle was schiefgelaufen.
Zumal ja dieser Verfassungsschutz auch viele V-Leute in der Szene platziert hatte.
Darunter solche, die ganz dicht dran waren und darunter solche, die auch Hinweise gegeben haben, die aus heutiger Perspektive nahelegen, dass man das hätte merken können. Aber es war so unvorstellbar, ist ein Teil meiner Erklärung, nur ein Teil, es war so unvorstellbar für viele Polizisten und Verfassungsschützer, dass da Nazis töten, dass man einfach nicht auf die Idee gekommen ist.
Der Maximalvorwurf, den man den Verfassungsschützern macht, ist der, dass man sagt, Behörden haben bei den Morden zugesehen und nichts gemacht, um ihre Quellen zu schützen.
Na, ich glaube, dass dieser Vorwurf, das bezieht sich ja auf den Mord an Halit Yozgat in Kassel. Da war zum Zeitpunkt der Tat ein Beamter des hessischen Verfassungsschutzes am Tatort. Ich glaube, dass das nach dem Prozess für alle, die sich darauf einlassen wollen, klar ist, dass das ein Zufall war und dass das etwas ist, was zwar an sich wieder ganz großes Licht auf die Art wirft, wie der Verfassungsschutz damit umgegangen ist, aber dass das nicht ursächlich etwas mit der Tat zu tun hat. Aber so ist dieser ganze Komplex. Es gibt so viele Geschichten, die jede für sich so unfassbar sind, dass man dann irgendwann am Ende sagt, irre, was da alles zusammenkommt.
Es kommen möglicherweise noch ein paar andere Sachen dazu, Jana Lange. Also geschredderte Akten, nicht freigegebene Akten, in der Summe Frage, eine nicht funktionierende Gesamtarchitektur, was dieses föderale Behördensystem angeht.
Mit Sicherheit ein System mit großen Problemen und Schwierigkeiten zum damaligen Zeitpunkt. Also als der NSU aufgeflogen ist im November 2011 mit dem Tod der beiden Uwes, da waren die Sicherheitsbehörden, also sowohl Polizei als auch Verfassungsschutzämter, die waren schockiert und zutiefst selbst verunsichert, weil sie es selbst nicht glauben konnten, dass ihnen all die Jahre das entgangen ist. Und da gab es verschiedene Reformen und Bemühungen, das Ganze besser wieder, die Behörden einfach wieder besser aufzustellen. Aber im im Endeffekt bleibt es so. Also natürlich sagen heute alle, wenn es so eine Serie nochmal gäbe, das würde uns nie wieder passieren. Ja, weil also, jetzt sind wir aufmerksamer.
Das ist aber nicht der Punkt. Die Frage ist, was passiert das nächste Mal, wenn etwas passiert, was womit keiner ahnt? Genau. Werden Sie es dann bemerken? Das ist die
Vor allen Dingen, wenn es sich über mehrere Frage. Bundesländer zieht. Und da habe ich meine Zweifel, ob sich da wirklich so viel gebessert hat.
Also es hat im Zusammenhang mit dem Verfahren auch viele Verschwörungstheorien gegeben, die bis heute durchs Netz geistern und partiell auch bei uns aufploppen mit dem Vermerk, es hat nie einen NSU gegeben. Mundlos und Böhnhardt waren nie die Täter, wenn waren sie Marionetten, die im Auftrag viel größerer Mächte gehandelt haben. Und da wird wahlweise genannt der bundesdeutsche Geheimdienst oder die bundesdeutschen Geheimdienste, Plural, und der türkische Geheimdienst. Was machen wir jetzt damit?
Wir machen weiter mit der Sendung, würde ich sagen. Die Mondlandung hat es ja bekanntermaßen auch nicht gegeben. Ob Lee Harvey Oswald Kennedy je ermordet hat, wer weiß es. Wenn eine Tat spektakulär ist, wenn etwas politisch aufgeladen ist, wenn etwas schwer zu verstehen ist, dann lädt das immer zu Verschwörungstheorien ein. Ich würde nicht sagen, dass es keine Fragen mehr gibt an diesen Komplex. Da sind eine Menge Fragen noch offen. Da sind einige Fragen offen, die vermutlich nie beantwortet werden. Aber im Kern habe ich persönlich keinen Zweifel, dass das alles so ist, wie es im Urteil festgestellt ist.
Also wenn ich einen persönlichen Zweifel äußern darf, ich halte es für kaum vorstellbar, dass man mehr als 10 Jahre im Untergrund lebt, die Beteiligten eine Mordserie dieser Art und dieses Ausmaßes hinlegen, und man hat nicht ein sehr gut funktionierendes Helfersystem.
Naja gut, das war ja so, dieses Helfersystem hat es gegeben und ein Teil der Helfer saß mit auf der Anklagebank.
Und die anderen?
Die anderen gegen mehrere weitere Personen laufen Ermittlungsverfahren. Dass wir da noch nicht alles wissen, das glaube ich auch, dass es da möglicherweise auch noch ein, zwei Personen im Umfeld gerade dieser Zwickauer Wohnung gibt, die vielleicht ahnten, dass das Verbrecher sind, mit denen sie da zu tun haben. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber dann sind wir wieder bei dem Problem, das wir vorhin besprochen haben, dass es für eine strafrechtlich richtig relevante Unterstützung immer darauf ankommt, dass die Leute wussten, dass diese komischen Typen da tatsächlich Morde begangen haben.
Schon klar. Aber Jana, ich glaube, in diesem speziellen Punkt vertrittst du ein bisschen eine andere Position als Holger.
Ja und nein, also ich glaube auch, dass es, das Unterstützernetzwerk, das muss funktioniert haben. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Die Frage ist halt, wie viele Personen, um wie viele Personen geht es da? Und ein Teil, da gebe ich Holger recht, der saß mit auf der Anklagebank, gegen andere laufen noch Ermittlungen. Ich glaube nicht, dass es da um 20, 30, 50 Leute geht. Ich glaube nicht, dass diese Szene das geheim gehalten hätte.
Weil diese Szene von allem anderen abgesehen auch extrem geschwätzig ist?
Sie ist geschwätzig, sie prahlt gerne. Ich glaube auch, dass, und da kommen wir wieder zu so einem Punkt, ich glaube, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auch möglicherweise in diesem engen Unterstützerkreis mit ihren Taten geprahlt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die drei oder die beiden 14 Jahre lang nicht rausgelassen haben, dass sie mordend durchs Land ziehen. Und ich glaube, dass die engen Unterstützer das auch wussten.
Ja, dabei bin ich auch sofort. Es ist nur so, wir kennen das ja auch aus anderen Zusammenhängen. Wenn mehr als 5, 6 Personen etwas wissen, dann wird es über eine lange Zeit nicht geheim bleiben. Und wir hätten von dieser Tat viel früher erfahren, wenn es tatsächlich 30, 40, 50, 70, 100 Mitwässer gegeben hätte.
Wie haben die Angehörigen der Opfer diese Urteile aufgenommen?
Also was man sagen kann, ist, dass das Urteil für Beate Zschäpe eigentlich fast übereinstimmend gut aufgenommen wurde. Es war das Erwartbare, das war das Mindeste sozusagen, was
die Hoffnung,
was passieren konnte. Wohingegen die anderen Strafmaße, also eben gerade gegen André Emminger, fast schon Verzweiflung ausgelöst haben.
2,5 Jahre, wo die Generalbundesanwaltschaft vorher 10 Jahre gefordert.
12 Jahre hat sie gefordert wegen Beihilfe und er hat 2,5 Jahre wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung bekommen. Und als das auch bekannt wurde außerhalb des Gerichtssaals, gab ja verschiedene Kundgebungen vorm Gerichtssaal, brachen tumultartige Szenen aus. Und manche Angehörige haben vorzeitig das Gericht verlassen, weil sie gesagt haben, sie können das nicht ertragen. Die Vorstellung, dass sie vielleicht gleich gemeinsam hier rausgehen, die Angehörigen der Toten und einer der Angeklagten.
Und das hat das ganze Urteil halt sehr ambivalent gemacht. Auf der einen Seite waren die Angehörigen nach meinem Eindruck wirklich angespannt, weil sie so gehofft haben, dass Beate Zschäpe die lebenslange Freiheitsstrafe kassieren wird. Und das kam und das war erstmal eine gute Nachricht. Und dann kommt halt 3, 4, 5 Sätze weiter dieser herbe Rückschlag aus Perspektive der Angehörigen und dann eben auch noch die Erkenntnis, er wird heute in München ein freier Mann sein, André Emminger. Und das war, da habe ich Tränen gesehen, da habe ich Fassungslosigkeit gesehen. Das hat viel von der ersten Beruhigung, dass Beate Zschäpe lebenslang bekommt, tatsächlich wieder aufgefressen.
Die Hoffnung der Angehörigen war ja auch, in diesem langen Prozess die Wahrheit zu erfahren, wirkliche Aufklärung zu bekommen. Wie haben Sie da am Ende des Prozesses reagiert?
Ich glaube, das war den allermeisten Angehörigen schon wirklich seit Jahren, kann man ja sagen, klar, dass das nicht mehr passieren wird. Diese Hoffnung keimte nochmal auf, als Beate Zschäpe im Laufe des Prozesses erklärt hat, sie wird etwas sagen. Als da dann so überhaupt nichts dazu kam, war dann eine große Ernüchterung. Und jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten hat nach meinem Eindruck keiner mehr geglaubt, wirklich die Wahrheit zu erfahren. Aus Sicht der Angehörigen ist die Wahrheit ja vor allen Dingen die Frage, warum mein Vater, warum mein Mann, warum mein Bruder? Und diese Frage bleibt ja vollkommen offen. Eine Möglichkeit ist, dass diese Menschen Opfer wurden, weil sie zufällig an dem Ort waren, wo sie waren. Das hilft dem Vater, das hilft aber der Frau, der Tochter, dem Sohn überhaupt nicht.
Verbunden natürlich auch mit der Frage, wer sind die Hintermänner, wer sind die Unterstützer, wie konnte dieses System über eine so lange Zeit funktionieren.
Ja, wobei ich tatsächlich dann glaube, dass diese ganz unmittelbare Frage, zum Beispiel einer Familie Šimšek, warum unser Vater und Mann an seinem Blumenstand, warum genau diese Situation, das ist, glaube ich, die allerwichtigste Frage. Und da ist dann alles andere auch, ja, gebe ich dir recht, aber die zentrale Frage ist diese schicksalshafte Frage, warum er an diesem Moment, und das bleibt vollkommen unklar. Und ich fürchte, es wird nie geklärt werden.
Deine Meinung auch?
Ja, es sei denn, Beate Zschäpe weiß doch mehr darüber und wird dies irgendwann äußern. Aber gerade auch in der vergangenen Woche, in ihrem letzten Wort, hat sie ja genau das nochmal gesagt, dass sie nichts dazu beitragen kann. Sie weiß selber nicht, warum diese Opfer ausgewählt wurden. Und das ist eine herbe Enttäuschung, ein bitterer Moment für die Angehörigen.
Und das ist gleichzeitig etwas, was Terrorismus dann eben ausmacht, was wir ja auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Dieses eben ungewissen Sein und dieses über die Tat hinaus Schweigen kennen wir von der RAF ganz genauso. Genau das ist Terrorismus.
Der NSU-Prozess hat 5 Jahre gedauert, bisschen mehr als 5 Jahre, und hat, wenn die Zahl stimmt, knapp 30 Millionen Euro gekostet. Hat sich das alles gelohnt?
Danach fragt der Rechtsstaat nicht.
Das wollte ich auch sagen. Also für unseren Rechtsstaat hat es sich gelohnt und war es wichtig, dass es diesen Prozess gab, gerade
unabhängig von der Länge des Prozesses und unabhängig auch von den Kosten des Prozesses.
Absolut. Also gerade nach den Pannen in der Aufklärung, nach all den Jahren, in denen eben nicht klar war, dass es eine rechtsterroristische Anschlagsserie ist, war dieser Prozess umso wichtiger und wird ja nicht umsonst als auch historisch bezeichnet.
Und wir müssen über diesen Geldbetrag reden. Die Kosten, die tatsächlich real angefallen sind, sind ja die tatsächlich für die einzelnen Verhandlungstage, zum Beispiel dadurch, dass Anwälte dahin gereist sind, entstanden sind. Die Richter, die Bundesanwälte, die Polizeiermittler, all diese Menschen gibt es ja ohnehin in unserem Rechtssystem. Diese Kosten darf man seriöserweise eigentlich gar nicht rechnen. EDA-Kosten sagt man ja auch dazu. Und wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, wir machen Strafprozesse nach Opportunität, was sie kosten, dann ist der Rechtsstaat vorbei.
War es eurer Einschätzung nach ein in jedem Fall fairer und rechtsstaatlich korrekter Prozess?
Ja, aber diese Fairness ist eben dann, also die Fairness gegenüber dem einen ist dann manchmal trotzdem auch zulasten des anderen. Wenn man für die Angeklagten verschiedene Dinge, auch Beweisanträge zulässt, Sachen diskutiert, kann das für die Opfer unfair sein, weil es ihnen wehtut. Wenn man den Opfern Gelegenheit gibt, etwas zu thematisieren, kann das trotzdem für die Angeklagten hart sein, weil es eben ein weiterer Prozesstag ist. Also allen gerecht werden wird man im Strafprozess ohnehin nie. Das gehört letztlich auch dazu.
Wir haben über die vielen Fragezeichen auch gesprochen, was mögliche Hintermänner angeht, Drahtzieher, Unterstützer. Werden wir jemals die komplette Wahrheit erfahren?
Nein, das werden wir nicht. Das halte ich für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass es die komplette Wahrheit gibt.
Sehe ich genauso. Aber Achtung nochmal, es ist ein Strafprozess. Es geht um eine faire Strafe für die Angeklagten. Es ist eben keine Wahrheitskommission und auch der Strafprozess hat auch nicht den Anspruch, letztlich auch die Fragen der Opfer zu beantworten, sondern dann aber auch für die Opfer eine gerechte Strafe für die Angeklagten zu finden. Und das ist hier weitgehend gelungen. Ich habe es ja schon gesagt, das Urteil gegen André Emminger macht mich persönlich unglücklich, aber unterm Strich ist das ein gutes Verfahren gewesen.
Emminger ist frei. Wohlleben kommt, wenn dieses Urteil Bestand hat, demnächst frei. Was werden die in Zukunft machen?
Ich denke, auf so eine Art Lesereise gehen. Es sind beide überzeugte Nationalsozialisten. Sie werden das jetzt nicht ändern. Sie werden sich möglicherweise in der Szene auch feiern lassen dafür.
Die Ängste der Angehörigen, über die haben wir ansatzweise zumindest gesprochen, haben die berechtigterweise Angst vor einem neuen NSU-Terror, egal unter welchem Namen der dann daherkommen mag?
Schwer zu sagen, ich kann die Ängste aber nachvollziehen, gerade weil die Angehörigen davon ausgehen, dass da eben noch mehr Leute dahinter stecken. Und diese Angst hatten sie übrigens all die Jahre, weil sie davon ausgegangen sind, dass diese Leute noch frei sind.
Bisschen die Frage, was ist neuer NSU? Also vor rechtem Terrorismus Angst haben, das müssen wir hier alle in diesem Land. Diese Gefahr ist alles andere als erledigt. Aber nicht im Sinne von einem Nachfolgen von dem, was wir jetzt hier besprochen haben, sondern gleich ideologisch gesinnter anderer rechter Terror. Davor habe ich persönlich auch Sorgen.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Eins gehört.